Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Auf einem Bauernhof im norddeutschen Moor ist die Journalistin Uta Ruge groß geworden und sie hat über das Bauernland ein vielbeachtetes Buch geschrieben, das auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Jetzt hat sie sich mit ihrem neuen Buch noch etwas näher rangezoomt an die Tiere, die auf solchen Höfen gehalten, gezüchtet und gepflegt werden. Die Kühe, mein Neffe und ich mit großen Tieren aufwachsen, leben und arbeiten, heißt es. Und ich freue mich, dass Uta Ruge jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Frau Ruge.
Dankeschön.
Wir haben ja auch über Ihr Bauernlandbuch schon miteinander gesprochen. Und als erstes habe ich mich natürlich gefragt, warum lässt sie das Thema nicht los?
Ja, gute Frage. Warum lässt mich das nicht los? Weil ich bei den Lesungen beispielsweise und den Diskussionen immer wieder mitbekommen habe, wie unendlich viel nicht gewusst wird. Und dieses Aufwachsen auf dem Hof hat ein bestimmtes Wissen so selbstverständlich gemacht, dass man gar nicht wusste, was man weiß und sich gar nicht vorstellen konnte, was die anderen nicht wissen. Und das war von Anfang an so, also wir und die Familie kommt ja von Rügen, da hat also auch bäuerliche Betriebe und da hat jeder eben auch Bauern an die Ferien, hat Feriengäste gehabt im Sommer. Das war auch vor 100 Jahren schon so. Und das waren meine Eltern gewöhnt. Wir hatten dann auch Feriengäste. Die Kinder mussten nach oben auf den Boden. Und da gab es eben Kinder von Feriengästen. Und die haben allen ein Loch im Bauch gefragt. Das war meine erste Begegnung mit der Ignoranz der Städte oder mit dem Nichtwissen, möchte ich freundlicher sagen. Ich weiß, wie ein Mädchen mich fragte, wir gingen zum Kälbertränken. Und sie sagte, werden Kälber auch mal größer?
Aber auch, Sie sagen nicht Wissen, aber auch nicht Anschauung, fand ich, weil Sie steigen schon so schön sinnlich ein, wie Sie da als Kind die Kühe von der Weide treiben und beschreiben das auch so, wie sich das anfühlt, so eine Kuh anzufassen. Und wir haben ja eigentlich alle wenig Kontakt zu Tieren, außer wir haben eine Katze oder einen Hund oder irgendwelche Kleintiere. Aber jetzt solche, diese riesigen Kühe oder auch Schweine und andere Tiere, die in der Landwirtschaft leben, das hat sie das so geprägt, dass sie das bis heute eigentlich mit sich tragen?
Tja, das weiß ich nicht genau, aber irgendwas davon ist wohl durchgekommen, als ich die Feldkreisausbildung gemacht habe, die ich natürlich wegen meiner eigenen Rückenschmerzen gemacht habe. Und es war tatsächlich so, die habe ich ja in England gemacht, dass ich in den ersten Nächten, als es anfing mit dem Anfassen und auf den Atem horchen und so weiter, von Kälbern geträumt haben. Das fand ich sehr witzig damals. Und das fällt mir manchmal noch ein, wie ich jetzt wieder zurückkehre zu den Prägungen durch die Tiere. Warum ich das so nah beschreibe? Ich wollte wirklich mich ernsthaft fragen, wie kommt es und dadurch muss und wie kommt es, dass wir eine solche Nähe hatten und dennoch Distanz gelernt haben. Und ich glaube, das ist sowas ganz Entscheidendes. Und dafür musste ich wirklich nah rangehen nochmal und habe es deshalb so nah beschrieben, um das wirklich sozusagen glaubwürdig zu machen. Aber auch, um es selber zu erkunden, weil das Schreiben ist ja ein Erkunden. Das ist ja nicht Resultate mitteilen, jedenfalls für mich.
Und das machen Sie auf ganz vielen Ebenen. Die können wir gar nicht jetzt alle in der kurzen Zeit darstellen. Das ist wirklich ein sehr, sehr vielschichtiges Buch, weil Sie eben auch diese persönliche Anknüpfung haben. Sie gehen dann auch auf den Hof Ihres Bruders bzw. Neffen. Das spielt eine große Rolle in dem Buch. Aber Sie gehen auch in die Menschheitsgeschichte, in die Kulturgeschichte. Das fand ich ganz interessant. Und man merkt gleich, diese Rinder oder Kühe, die spielen ja so eine große Rolle für uns. Könnte man sagen, dass wir ohne Rinder auch gar nicht die wären, die wir heute sind?
Davon bin ich inzwischen überzeugt. Das wusste ich am Anfang auch nicht. Ja, ich musste mir das sehr erarbeiten auch und bin sozusagen über die alten Kulturen noch tiefer gegangen zur Evolution und zur Domestizierung überhaupt und habe verstanden, dass es Koevolutionen gibt. Und dass wir also gemeinsam, weil die Menschen waren auch erstmal verschiedene Menschensorten beziehungsweise Tierarten und haben mit verschiedenen frühen Tierarten zusammengelebt, zum Teil als ihre Beute, dann langsam, langsam vielleicht als ihre Jäger. Und die Domestizierung ist auch eine Zusammenarbeit. Das ist ein gegenseitiges Sich-Domestizieren in gewisser Weise. Das habe ich vor allem in der Sahara of all places irgendwie gefunden. Da gibt es wirklich die ersten Darstellungen von Rindern zusammen mit Menschen. Und da versteht man, die Menschen sind den Tieren gefolgt. Und das Wort Tierhaltung ist ja vielleicht auch interessant, weil die Tiere werden angehalten sozusagen. Am Anfang ist man mit ihnen gezogen und diese natürlich immer mit der Vegetation, das heißt auch mit der Jahreszeit sozusagen, dorthin gezogen, wo gerade was wuchs.
Und dann ist ja auch wahnsinnig interessant, wie alt diese Tierdarstellungen dann schon sind, die Sie da auch nochmal beschreiben. Das ist ja unglaublich. Offenbar hat diese Wichtigkeit sich ja auch darin gespiegelt, dass man die eben auch künstlerisch festgehalten hat.
Ja, also die große schwarze Kuh von Lascaux hat mich besonders fasziniert, als ich sie mal in einer Ausstellung, Lascaux 3 wird das genannt, das wurde, konnte reisen, weil die eigentlichen Höhlen dürfen ja gar nicht mehr besucht werden. Es sind 17.000 Jahre alte Darstellungen von Rindern, aber auch Pferden und Hirschen und Rentieren. Witzigerweise nicht von Menschen, nur einen einzigen Menschen gibt es in dieser ganzen Höhle. Und mein Verlag war so großzügig, das fand ich wunderbar, in den Vorsatz, die große schwarze Kuh von Lascaux dort abzubilden. Das hat mich sehr gefreut, weil das ist wirklich eine der ersten Darstellung und das sind noch wilde Tiere. Das sind keine domestizierten Tiere.
Dann haben Sie auch noch Reisen gemacht. Also Sie waren ja wirklich sehr, sehr tätig für dieses Buch. Sie waren in Norddeutschland auf Höfen im Osten, dann aber auch auf bayerischen Höfen und dann sind Sie sogar bis nach Afrika in die Sahara. Da haben Sie sich umgeschaut, wo Kühe ja eigentlich ganz wenig Wasser und Nahrung finden. Aber das hat Sie offenbar ganz besonders beeindruckt.
Bin ich leider nicht hinreisen. Da habe ich also die vielen Bilder mir angeguckt, die es da gibt. Ich wäre wahnsinnig gerne. Sobald man diese Bilder sieht, reißen die einen, mich jedenfalls, so hin, dass man eigentlich sofort dorthin fahren möchte. Und das hat natürlich mit dem Klimawandel, wenn ich so will, zu tun, aber einem älteren, nämlich mit dem Abschmelzen der Gletscher. Als Nordeuropa oder überhaupt fast ganz Europa noch von Gletschern bedeckt war, war auch in der Sahara, das war keine Wüste, diese Gegend, ja, und die war sehr viel höher und die Bilder auf den Felswänden, zum Teil eingeritzt, ja, und eingekerbt, aber auch gemalt, liegen sehr viel höher als das heutige Fußgängerniveau sozusagen, ja. Und es gibt die Zeit von 6000 bis 1500 vor der Zeitenwende, also oder vor Christi, sagte man früher. Das wird die Rinderperiode genannt, also aus künstlerischer Sicht, weil das präsente Tier ist, das dominante Tier.
Also die Kuh gibt's überall und wir lernen unglaublich viel in dem Buch. Sie haben wahrscheinlich selber auch irrsinnig viel gelernt. Aber ich hatte das Gefühl, das Zentrum des Buchs ist dann doch eben dieser Hof Ihres Bruders und Neffen, zu dem Sie dann auch immer mal wieder hingehen. Und die nehmen Sie dann auch mit. So ein bisschen belustigt hatte ich den Eindruck, dass die Städterin da auch ein bisschen mithelfen will. Und da fand ich, da ärgert sie ja auch viel, was man über so Höfe, über Landwirte, überhaupt die Viehhaltung denkt. Da schreiben Sie einmal, dass die vielen einleuchtenden Sätze über die Landwirtschaft nicht einmal halb richtig sind. Was hat Sie da besonders geärgert?
Ach, das ist ziemlich schwierig zu sagen. Also sagen wir mal so, die Viehhaltung ist sehr unter Druck, sehr in der Kritik. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass wenn wir alle keine Milch mehr trinken und alle kein Fleisch mehr essen, wobei das mit dem Fleisch, ne, das ist Rindfleisch, aber sehr viel wird ja Schweinefleisch und Hühnerfleisch gegessen, aber egal, nehmen wir einfach mal nur die Rinder, dass wenn wir das alles ablehnen, dass wir damit die Welt verbessern oder sogar retten können. Und die Frage, ich war vor einem Supermarkt, waren so Greenpeace-Leute, es gibt gerade eine Kampagne Freiheit für das Vieh, da ist eine gehörnte Kuh drauf und da ist also gegen die Anbindehaltung. Und denen habe ich dann gesagt, ja, das ist vielleicht gut und schön, ich bin aufgewachsen mit angebundenen Kühen Wobei die nur den Winter über, in Anführungsstrichen, Winter über angebunden sind. Im Sommer sind sie damals auf der Weide gewesen und kamen nur zum Melken rein. Heute die Almkühe, das sind die, die zum großen Teil im Winter angebunden, das ist die Anbindehaltung, angebunden werden müssen, deshalb, weil die in den engen Tälern können die Bauern, und die arbeiten sich sowieso krumm, ja, die können keine großen Laufställe bauen für ihre Kühe, die heute, verordnet wären, dann als Alternative zu den Anbindestellen. Und das bedeutet, sie hören auf.
Das ist ja auch bei Ihrem Neffen, steht das ja auch so ein bisschen im Raum. Der müsste ja so unglaublich viel investieren. Der ist aber eigentlich, hat man den Eindruck, Landwirt aus totaler Überzeugung und Leidenschaft. Was müsste denn da passieren? Sind das jetzt doch zu viel Regularien? Ist die Berichterstattung zu einseitig? Also das tut einem richtig leid, wenn man das liest in Ihrem Buch.
Ja, also ich meine, das sogenannte Tierwohl, was ja in Ordnung ist, also da ist auch jeder Bauer dafür, der sagt nur, ihr müsst uns dafür bezahlen. Das bedeutet mehr Platz für die Kühe, das heißt, die Ställe müssen eine neue Innenausstattung haben, mindestens, wenn nicht ganz neu gebaut werden. Und das sind 1,5 Millionen oder so etwas. Die Banken geben das nicht so schnell her. Und wenn sie es hergeben, sagen sie, ach so, 140 Kühe, ach, spiegel das doch mal nach 2 Jahren, dann haben wir gleich 300. Dann hast du den Umsatz, den du eigentlich brauchst, um uns bedienen zu können. Und das ist so eines dieser Beispiele, wo die grünen Regularien zum Gegenteil führen zu dem, was sie eigentlich wollen. Nämlich eine größere Masse muss sozusagen bereitgestellt werden, um das noch profitabel zu machen und zwar nicht sich eine goldene Nase verdienen, sondern weitermachen zu können.
Weil wenn keiner mehr weitermacht, das wäre ja fatal für uns, nicht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Die Bauern haben zum großen Teil das Gefühl, dass es darauf schon abzielt. Und es gibt natürlich in Holland, in den Niederlanden wirklich die ganz dezidierte Politik. Und manche Bauern wünschen sich, dass es hier auch mal dezidierter wird, dass gesagt wird, gut, die Hälfte der Tierhaltung soll weg. Wir kaufen euch da raus und ihr kriegt Berufsverbot. Genauso ist es in den Niederlanden. Jemand, der seinen Hof aufgibt, darf keinen Hof wieder aufmachen. Außer vielleicht irgendwo im Ausland. Und seit es die Trockenmilch gibt, das ist ein wichtiger Punkt, der kommt in dem Buch nicht vor, gibt es natürlich den Weltmarkt und das bedeutet, und auch heute schon, viele zum Beispiel griechische Joghurts in den Supermärkten werden nicht in Griechenland hergestellt unbedingt, sondern in großen Fabriken, wo Trockenmilch verarbeitet wird, nach bestimmten Rezepten, die man griechisch nennen darf sozusagen. Ne? Und durch diese Weltmarktmöglichkeit und die Landwirtschaft ist wirklich gedrängt worden, in den letzten 20 Jahren auf den Weltmarkt zu gehen, sind die kleinen Betriebe gewissermaßen nicht mehr interessant für die Wirtschaft, sondern sie werden dann interessant für die Umweltschützer. Sie sollen selber zu Umweltschützern werden. Und das ist eine ganz andere Auffassung von Landwirtschaft. Und die heutigen Landwirte, möchte ich mal sagen, haben es nicht so leicht, sich dazu bekehren zu lassen.
Also mal einen anderen Blick auf die Landwirtschaft werfen und das kann man mit Uta Ruges Buch. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Ruge, und alles Gute.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch Die Kühe, mein Neffe und ich mit großen Tieren aufwachsen, leben und arbeiten ist beim Antje Kunstmann Verlag erschienen.